Das ist keine neue Folge vom Gesprächsstoff. Das ist die Live-Aufzeichnung vom Bund im Gespräch aus dem Bierhübeli in Bern. Und zwar mit dem Berner Polit-Duo Adrian Vatter und der Rahel Friburghaus. Sie haben über autokratische Gefahren und föderalistische Grenzen diskutiert und über die Frage, ob Demokratie noch zu retten sei. Moderiert ist der Abend von Marcello Odermatt. Er ist der Chefredakteur vom Bund. Die nächste reguläre Folge vom Gesprächsstoff gibt es dann am Freitag in der Woche wieder. Bis dann. Tschüss zusammen.
Meine Damen und Herren, Adrian Vatter, Rahel Friburghaus. Herzlich willkommen auch ihr. Schön, sind ihr da. Es freut mich sehr, dass das klappt. Wir haben viel vor. Wir haben natürlich schon diverse Vorgespräche geführt im Hinblick auf den Abend. Wir legen zuerst vielleicht offenlegen. Wir sind schon seit längerem per Du. Wir arbeiten ja zusammen im Zusammenhang mit der Politkolumne, die im Bund ein Tagesanzeiger erscheint. Tun ich sie auch betreuen, helfen und produzieren. Und durch das haben wir mal gesagt, wir sind per Du. Ich hoffe, das ist auch für Sie in Ordnung, wenn ich da mit Ihnen im Duzis weiterfahre. Ja. Politikwissenschaft, Politologie. Politik hat mich immer sehr interessiert. Was machen Bundesräte, was machen Parteien, was soll ich abstimmen, was soll ich wählen? Das ist klar. Aber Politikwissenschaft, analytisch das irgendwie anzuschauen, das ist ja dann gleich auch sehr eine technische Angelegenheit, hat man zumindest das Gefühl, Fleissarbeit. Ich denke da an Volksabstimmungen zählen, Parlament ausmessen, politische Anteile irgendwie aneinander vergleichen, herauszufinden, was es bedeutet. Mich dünkt, da muss man einen gewissen Politik-Nerd-Faktor haben. Wie nerdig sind ihr eigentlich, Adrian Vatter?
Sicher bist du einen gewissen Grad ein Politik-Nerd. Es geht gar nicht anders. Als Politologe oder Politologin sind wir ja, eine relativ rare Spezies in unserem Milizsystem, also Bundesräte, Regierungsräte, Rätinnen, das sind Profipolitiker. Und auf der anderen Seite gibt es eigentlich fast nur noch Politologen, die tagtäglich sich mit der Politik in der Schweiz auseinandersetzen. Die anderen sind ja Milizpolitiker. Also insofern, ja, wir sind sicher Nerds und für mich ist eine Abstimmung Sonntag ein bisschen vorzogener Tatort, ja.
Adrian Vatter ist ein bisschen der older Statement von der Politikwissenschaft. Immerhin schon seit Jahrzehnten ist er im Institut für Politikwissenschaft der Uni Bern dort und hat das auch geprägt in den letzten paar Jahren, wo er auch der Leiter ist. Rahel Friburghaus, du bist vielleicht mit der Shootingstar von der Politikszene. Bist du auch ein Nerd?
Ja, also guten Abend zuerst von meiner Seite. Ja, ich glaube, es wäre irgendwie künstlich, wenn man würde sagen, gar nicht Nerd. Das gehört irgendwie ein bisschen dazu. Es ist sicher auch eine gewisse Deformation professionell, die sich da einstellt. Ja, mein Papa nervt sich auch über mich, wenn ich am Sonntag heimgehe und dann ist Abstimmungssonntag, dann muss ich wirklich um 12 Uhr nicht essen, sondern halt schnell den Trend schauen. Das möchte ich nicht abstreiten, aber dann auch ganz wichtig, also ja, die Arena findet ohne mich statt, die Rundschau findet ohne mich statt, es gibt ganz, ganz viel von den sogenannten, ja, irgendwie meinungsbildenden oder wichtigen Sendungen und Formaten, die ich wirklich nicht konsumiere, jetzt mit dem Privatmensch Rahel Hut sozusagen.
Aber ich nehme an, das, was euch letztlich dazu gebracht hat, sich so intensiv in Politik auseinanderzusetzen, sind doch gleich politische Ereignisse gewesen, möglicherweise, oder politische Figuren. Gibt es da irgendetwas, was euch geprägt hat und gesagt hat, darum interessiert mich Politik jetzt wahnsinnig gut? Rahel vielleicht?
Ja, so blöd wie es klingt, aber so zuerst so richtig vielleicht politisierenden Moment, oder wo ich wie zuerst mal wahrgenommen habe, dass es wichtig ist, dass man sich auch mit dem politischen Gang der Dinge beschäftigt, war eigentlich der Irakkrieg 03, wo nach dem Überfall, wo der George W. Bush den Überfall gestartet hat, haben meine grossen Cousinen, meine grossen Vorbilder mehr auf Bern mitgeschleppt. Das war eigentlich für mich als so ein bisschen Mädchen vom Land etwas Spezielles gewesen. Wir haben im Vorfeld irgendwelche Transparente gebastelt. Ich habe nicht genau gewusst, was wir eigentlich darauf schreiben, aber ich kann mich so gut erinnern, dass ich dort im Schlepptau von meinen grossen Cousinen durfte gar demonstrieren gegen den Krieg. Ich habe nicht genau gewusst, was es ist, aber ich habe irgendwie wahrgenommen.
Ja, bist du gesehen?
Das war 2003 gewesen. Jetzt soll ich nicht schon mein Alter offenlegen. aber im gleichen Jahr ist eigentlich noch so das zweite, denke ich, einschneidende erste von mir wahrgenommen, persönlich wahrgenommen Ereignis passiert, nämlich die Wahl von Christoph Blocher im Bundesrat. Auch dort war eigentlich so ein eine Stimmung, die mich neugierig gemacht hat. Meine Lehrerin war ganz schockiert und durcheinander und hat irgendwie gesagt, oh, das ist so schlimm, was da passiert ist. Ich habe wiederum nicht genau verstanden, was ist eigentlich die Tragweite, warum ist das schlimm, warum bewegt es uns und so eigentlich durch... Ja, durch die Reibung, so, mit dem eigentlich verstehen wollen, hat es mich eigentlich politisiert.
30 Jahre sind ja fast zwischen euch. Was war es bei dir?
Ja, also Politik hat mich wahrscheinlich durch die Familie geprägt. Meine Mutter ist als Staatenlose aus Deutschland gekommen und ihr Vater ist im Zweiten Weltkrieg als Wehrmachtssoldat gestorben in einer Strafkolonie. Und ich also mit 13, 14 habe ich sein Tagebuch gelesen, beziehungsweise das waren Briefe, die er seiner Frau geschrieben hat, bis er auf der Front erschossen wurde. Und das hat mich schon sehr geprägt, mich durch das mit Politik auseinanderzusetzen. Und sicher nachher später, auch, und da war ich so Anfang 20, die Wahl von Leni Robert in der Berner Regierung und dann insbesondere auch, dass es das erste Mal eine rot-grüne Mehrheit gegeben hat. Das konnte man sich gar nicht vorstellen in diesem damals sehr bürgerlichen Bern.
Auch, immer noch?
Auch, immer noch der Kanton, aber auch die Stadt war dann bürgerlich geprägt. Oder dort hat man auch noch eine bürgerliche Regierung in der Stadt gehabt. Das kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen. Und das hat dazu geführt, dass ich festgestellt habe, ja, Wahlen können wirklich etwas verändern. Das war schon sehr prägend. Nicht zuletzt, weil Leni Robert und Joy Matter im gleichen Haus wie wir gewohnt haben und dadurch intensiver Kontakt stattgefunden
hat. Ja, vielleicht die familiäre Komponente würde ich bei mir auch noch nachschieben. Mein Urgroßvater war lange Nationalrat für die BGB. Und ich glaube, aus einer Bauernfamilie gibt es auch so eine gewisse Grundpolitisierung.
Vorgänger von der SVP.
Ja, genau. Hat aber nichts mit der heutigen SVP zu tun, so wichtig zu betonen.
Eben die Politkolumnen, sie gibt ja immer wieder gerne zu reden. Vielleicht, ich habe es vorhin noch nicht gesagt, Rahel, du hast ja auch am Institut für Politikwissenschaft studiert, du hast promoviert, dort auch preisgekrönte Arbeit geschrieben dazu. Bist jetzt aber seit diesem Jahr in Lausanne, aber entwickelt haben ja, glaube ich, jetzt das Projekt Politkolumnen miteinander. Irgendwie. Das ist jetzt schon seit ein paar Jahren beim Bund und beim Tagesanzeiger. Wie ist es zu dem gekommen, dass ihr das zusammen machen wollt?
Ja, das war eigentlich genau so in der Endphase meiner Dissertation, die mich eigentlich aus einem gerade lustigen Zufall verschiedene Medienhäuser haben kontaktiert, ob ich mir vorstellen könnte, ab und an etwas zu schreiben für sie. Und das ist für mich irgendwie wie nicht in Frage gekommen. Ich war wieder mit beschäftigt, ein eigenes Buch, mein erstes eigenes Buch zu schreiben, meine Dies und irgendwie da noch mehr Schreibpendenzen. Das hat gerade nicht so in meinen Lebensplan gepasst. Und dann ist aber von deiner Vorgängerin hat mich kontaktiert und gebeten für ein mal kennenlernen und ich habe eigentlich das gemacht, was ich immer mache bei einer Anfrage, wo ich mir nicht ganz sicher bin. Ich schreibe nicht «Liebe Mobiliar», ich schreibe «Lieber Adrian», bitte, wie siehst du das? Ist das etwas, wo wir zusammen angehen können? Und die eigentliche Idee von dem Fakten überprüfen, von dem Aufnehmen von vielleicht auch politischen Phänomenen, Entwicklungen und sich eigentlich immer fragen, was sagt Politikwissenschaft dazu? Das ist dann wirklich, da kann ich mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist sein Verdienst, definitiv.
Und das klappt immer? Da sind ihr immer sofort klar, welches Thema man da nehmen will? Oder sind ihr manchmal auch unterschiedlicher Meinung? Muss man da ein bisschen fighten, bis es klar ist? So Co-Autorenschaften sind nicht immer so einfach, oder?
Das stimmt, das ist nicht einfach. Ich glaube, wir sind beide recht konkordante Typen. Aber es ist so, da gibt es Auseinandersetzungen. Vielleicht auch transparent halber. Wir tun jede Kolumne abwechseln. Das heisst, eine schreibt Eisen, eine schreibt Trailsen. Und der andere tut sie gegenlesen, gibt seine Kommentare, Korrekturen. Und das ist so ein Prozess, der stattfindet. Man sieht immer den, der zuerst ist, das ist eigentlich der Autor oder die Autorin. Und wir haben natürlich schon unterschiedliche Schwerpunkte. Logisch, oder? Wir haben zwar eine Gemeinsamkeit, eben, dass wir ein bisschen Politik-Nerd sind, aber allein vom Alter, vom Geschlecht. Trail ist auf dem Land aufgewachsen, ich bin wirklich ein Stadtberner. Sie ist jetzt in der Westschweiz, Ich war in Deutschland vor allem, aber ich habe nie in der Westschweiz gearbeitet. Also, da kommt sehr viel zusammen und da gibt es schon durchaus Auseinandersetzungen, aber wir finden uns eigentlich immer. Also, es ist nicht so, dass wir mal gesagt haben, so, jetzt die Kolumnen, die tun wir jetzt einfach schreiben neu, weil wir uns nicht einigen können.
Genau, und wie gesagt, ich tue sie produzieren, ins Layout tue, damit das alles wunderbar schön kommt. Gut, Politkolumne hat immer auch wieder viel ausgelöst. Leserkommentare, Leserinnenkommentare, Politikerinnen, Politiker, die sich, glaube ich, auch bei euch melden. Vielleicht könnt ihr dazu etwas sagen. Klar, sie sind auch sehr pointiert. «Sparen wir uns zu Tode», haben wir mal einen Titel gehabt, beispielsweise. «Die Aussenpolitik vom Bundesrat sei teilweise sogar fatal», haben wir mal geschrieben. «Sogar die Ferien haben wir uns mit irgendwelchen politischen Interpretationen vermiesen.» Also, sie haben ja immer sehr pointierte, würde ich sagen, Schlagseiten. Wollt ihr das machen? Wollt ihr mit politikwissenschaftlicher Analyse Wirbel auslösen?
Das ist konkordant, bitte.
Nein, wir wollen eigentlich mit Fakten, mit Empirie, mit Daten, vor allem mit Hinweisen auf neue Studien, wollen wir vor allem auch ein bisschen, ich sage jetzt mal, Licht ins Dunkel bringen auf so Themen, wo man vielleicht normal in den Medien nicht so wahrnimmt oder wo man vielleicht bestimmte Aspekte nicht so ausleuchtet. Und natürlich, wir wissen so, und da bekommen wir auch durchaus von deiner Seite oder von deinen Kollegen auch ein bisschen den Druck, dass wir ja Titel setzen sollen,
die wieder die Medien sind,
damit es viele Klicks gibt. Und das war zum Beispiel eben der Ende, «Sparen wir uns zu Tode». Es gibt ja zu, der war so, vielleicht zugespitzt. Wir haben uns allerdings dort tatsächlich auf eine Studie bezogen, die aufgezeigt hat, dass es in Ländern, wo stark gespart wird, zu mehr Selbstmorden kommt, dass es dafür empirische Belege gibt. Und das haben wir dann in den Titel genommen, sind aber dafür wirklich hart kritisiert worden, beispielsweise wirklich aus dem engsten Umfeld von Bundesratsmitgliedern, von einer Expertenkommission, die da die Sparvorschläge gemacht hat. Also da ist ein Mitglied von der Expertenkommission bei mir am nächsten Tag im Büro gestanden. Es hat dann im Tagesanzeiger ohne quasi Replik drauf gegeben von Christoph Schaltegger von Luzern. Die NZZ hat die Möglichkeit gegeben, ein Interview zu geben, um das auf einer Seite auszuführen. Also das hat schon sehr viele Reaktionen ausgelöst. Da ist jetzt vor allem Kritik von bürgerlich-rechter Seite gekommen. Wir haben es aber auch schon umgekehrt erlebt. Also beispielsweise, wo wir eine Kolumne geschrieben haben über die Macht von der Richter, über die Justizialisierung von Politik, dass die Justiz eigentlich politische Entscheidungen trifft, das ist dann von linker Seite nicht so gerne gesehen worden.
Ja, ich glaube, so die Idee von Fakten für Debatten ist uns eigentlich von Anfang an sehr wichtig gewesen. Wir sind ja gestartet mit dieser Wahlkolumne, wo wir echt die Wahlen 23 unter diesem Blickwinkel haben probiert auszuleuchten. Und ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass manchmal irgendwie Diskursanteile in der Schweiz gleich ein bisschen ungleich verteilt sind, würde ich das vielleicht formulieren. Also nicht alle haben eine gleich prominente Stimme in der Öffentlichkeit oder die Möglichkeit, auch Sachen irgendwie überhaupt zum Thema zu machen, Fakten für Debatten einzubringen. Und ja, ich glaube, wir sehen das beide auch ein bisschen als Verantwortung. Wir sind Quellen, wir nehmen regelmässig auch international Konferenzen zum Beispiel teil. Wir sind eingebunden in Netzwerke von anderen PolitologInnen. Und das gibt uns halt, da sind wir einfach eine Art wie auch ein bisschen Quellen. Und das gibt uns manchmal halt auch die Möglichkeit, die Reibung zu erzeugen durch die Fakten, die wir probieren, für Debatten zu liefern.
Was sich die Leute manchmal fragen, kann man das trennen, wie man selber denkt, was eine persönliche Haltung hat? Wie parteipolitisch denken die beim Verfassen von so einer Kolumne?
Das ist natürlich eine ganz gemeine Frage. Das ist eine Fangfrage. Also grundsätzlich geht es darum, auf jeden Fall Parteipolitik aussen vorzulassen, sondern wirklich möglichst mit Fakten, mit Daten, mit Studien können bestimmte Sachverhalte zu klären. Aber es ist klar, absolute Objektivität, Neutralität gibt es nicht. Allein schon die Themenwahl zeigt ein bisschen, vielleicht, was einem auch politisch interessiert. Und insofern ist es durchaus so, dass bestimmte Haltungen einfließen. Aber das oberste Ziel für uns ist wirklich, Parteipolitik aussen vorzulassen und hier uns nicht irgendwie von einer oder anderen Seite vor der Karre zu spannen.
Etwas, das ja Wellen geschlagen hat, gerade kürzlich, ist jetzt weniger etwas parteipolitisch, sondern mehr wahltechnisch. Es war ein Interview, das wir gegeben haben, wo wir darüber diskutiert haben, als Diskussionsbeitrag gegeben haben. Man müsste allenfalls darüber nachdenken, das Wahlrecht ab einem gewissen Alter vielleicht einzuschränken. Auch das hat mega viele Reaktionen ausgelöst. Rahel Freiburg, was ist passiert?
Ja, kann ich bestätigen, dass das viele Reaktionen hat ausgelöst. Nein, ich glaube, es ist mir ganz, ganz wichtig, auch in diesem Rahmen noch mal ganz klar vorauszuschicken, was ich auch in einem Folgeinterview, das ich nachher durfte geben, habe gesagt, ich habe wirklich allergrössten Respekt vor der älteren Generation. Wie gesagt, ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen. Ich habe jeden Tag erfahren, wie wichtig es ist, dass Generationen zusammenspannen, dass sie solidarisch sind, immer betont gegenseitig. Und ich denke, es ist auch eine wichtige Errungenschaft, dass man selbstbestimmt sowohl in meiner Generation leben wie auch in einer älteren Generation. Insofern, und das habe ich auch in diesem Interview gesagt, fühle ich mich wirklich missverstanden, wenn man mir jetzt irgendwie unterstellt, eben sei ich diskriminierend oder ich möchte die Demokratie abschaffen oder so. Ich glaube,
erzähl doch noch ein bisschen, was du für Reaktionen so ein bisschen bekommen hast. Musst du das nicht im Detail sagen, aber so ein bisschen recht hässlich geworden, oder?
Ja, das ist sehr gehässig geworden. Ich muss auch sagen, ich habe immer mit vielen Kolleginnen von mir haben wir darüber geredet oder andere vielleicht exponierte Freundinnen von mir haben die Erfahrung auch gemacht, dass man sehr viele Zuschriften bekommt. Wirklich, ich muss es in dieser Deutlichkeit sagen, ausschließlich eigentlich fast von älteren Männern, die einem schon zum Teil mit Sachen konfrontieren, die mir persönlich, und ich denke, da würden viele Freundinnen von mir das ähnlich sehen, schon aufgezeigt haben, dass wir irgendwo ein Problem haben mit dem Diskurs in unserer Gesellschaft. Aber eben, das ändert nichts daran, dass es mir wichtig war, diese Frage aufzubringen, aber ganz wichtig im Kontext wirklich von einer Auslegenordnung, von einer Ideensammlung. Ich habe in diesem Interview ja auch nicht nur von der Sunset-Clause geredet, wo man schon lange in eigentlich politischer Theorie auch diskutiert, der Idee, dass wir tun ja nicht von Anfang an, nicht von Geburt an, haben wir das Stimm- und Wahlrecht. Das ist jetzt 18 auf Stufenbund. Die Idee, dass man es irgendwann bekommt und irgendwann geht es wie eine Sonne wieder runter. Das ist etwas, wo wir zum Beispiel auch bei anderen Bundesgesetzen haben. Und das ist für mich einfach etwas, das ich in diesem Kontext erwähnt habe. Aber ganz wichtig, ich habe mich weder für diesen Vorschlag ausgesprochen, noch für irgendeinen anderen, den ich
dann. Das ist ja nicht ganz neu. Polo Hofer hat in den 90er Jahren schon mal gebracht. Dass man das allenfalls könnte machen. Also von dem her gesehen, ganz bekannte Vorläufer, die da die Idee schon eingebracht haben. Wir kommen auf das Thema darauf zurück. Wir kommen auch auf die Bundespolitik darauf zurück. Ich werde schnell nach Amerika fliegen. Ich habe das Bild da gefunden. Amerika auf Halbmarsch. Gut, zugegebenermaßen, das ist Dick Cheney ist jetzt gerade gestorben, darum haben sie das gemacht. Aber symbolisch steht zugleich ein bisschen, was da in Amerika demokratiepolitisch gerade läuft. Rahel Freiburgus, du bist selber kürzlich in Amerika gsi, ein Forschungssemester in Harvard, eine von der bekanntesten, wichtigsten Unis. Auch sie, die Uni, ist unter Druck gekommen jetzt da in Amerika. Was hast du dort für eine Stimmung wahrgenommen an den Unis?
Ja, also die Stimmung nach dieser Wahlnacht ist wirklich etwas, das ich persönlich nie mehr werde vergessen. Das hat sich wirklich angefühlt in so einer kollektiven Lähmung, wie ich persönlich glaube, wirklich noch nie etwas habe wahrgenommen. Ich bin dann wie jeden Morgen bin ich auf einen Campus gekommen, einen wunderschönen Campus, wer schon mal in der Gegend von Boston war, weiss, wie das etwa aussieht. Es war noch Herbst, noch ein bisschen Indian Summer. Und mir ist mal zuerst aufgefallen, dass die riesige Flagge, die man jeden Morgen um 9 Uhr eigentlich aufzieht, und dazu muss man wissen, Amerika funktioniert wahnsinnig patriotisch. In den Schulen ist es nach wie vor eigentlich gang und gäbe, dass man um 9 Uhr der Flagge spricht und die amerikanischen Universitäten um 9 Uhr in aller Regel eben die Flagge hissen. Eine zentrale Stelle auf dem Campus über der Statue von John Harvard, einem Gründer oder ja, einer der wichtigen Stifter der Universität. Und die hat einfach gefällt. Die war jeden Morgen riesig, die ist überdimensional. Man muss wissen, es ist etwas sehr Markantes. Also die John Howard Statue ist eigentlich nach dem Empire State Building und dem Golden Gate Bridge eigentlich das dritthäufigste Fotosujet in Amerika. Es ist also wirklich etwas sehr Markantes. Und man hat sich einfach als Uni-Leitung hat sich dagegen entschlossen, diesem Tag danach die Flagge zu hissen. Und das Zweite, was mir ist aufgefallen ist, es waren sehr wenige Leute herum. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Es gibt auch eine Zeitung von Harvard, wo sehr, 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 sehr viele Artikel eigentlich publiziert werden. Und dort hat es sofort ganz viele Artikel gehabt, dass sich ganz viele ProfessorInnen nicht in der Lage gefühlt zu unterrichten diesem Tag. Und einfach ihre Classes, ihre Seminare, ihre Vorlesungen abgesagt haben. Und für mich selber, es war ein Mittwoch, der Tag danach, mein Seminar hat stattgefunden, aber unsere Professorin die hat einen Stapel Postkarten mit ins Seminar gebracht und mich gefragt, was jetzt vorgesehen ist. Und sie hat uns alle gebeten, dass wir allen Leuten in unserem Umfeld, wo wir als vulnerabel wahrnehmen, es kann eine Reinigungskraft sein, zum Beispiel eine andere Person, vielleicht ohne gültige Aufenthaltstitel, dass wir dieser Person eine Karte voller Solidarität schreiben und einfach auch unsere Unterstützung irgendwie bekunden. Und das ist schon etwas, was ich nie wieder vergessen werde. So wirklich die kollektive Lähmung, auch das Wissen, was kommt. Es war allen Leuten, auch im Management der Uni, sehr, 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 sehr bewusst gewesen, was kommt, weil das, was du hast angesprochen hast, was die Uni sich damit konfrontiert, immer noch gesehen, das ist alles sehr, sehr klar eigentlich dargelegt in diesem Project 25, quasi in dieser Programmschrift sozusagen von der Trump-Administration.
Ja, jetzt nach einem Jahr, man weiß nicht so recht, was man soll, sagen soll. Ihr verfolgt das professionell. Wir reden ja teilweise da schon von einem Niedergang von einer der grössten ältesten Demokratien. Wird da nicht ein bisschen übertrieben? Jetzt.
Ja, also man könnte jetzt auf den ersten Blick sagen, nein, ist doch nicht so schlimm. Wir haben jetzt gerade Wahlen gehabt in Virginia, New Jersey, zwei Demokratinnen gewählt worden, in New York haben wir Wahlen gehabt. Ja, tatsächlich. Es finden Wahlen statt, es ist auch die Opposition, die gewinnen kann. Aber es gibt natürlich sehr viele Entwicklungen, die wir in den letzten zwei Jahren hatten. Und Rael kann das vielleicht nachher noch im Detail ausführen. Also wo es darum geht, dass Trump mit Executive Orders regiert. Also das heisst, dass er versucht, den Kongress mehr oder weniger auszuschalten, über, wenn man so will, Verordnungen nur regiert, die Justiz. Wo sehr an Kandare genommen wird, die Medien, die mit Klagen unter Druck gesetzt werden, das Militär, das eingesetzt wird in der Innenstadt. Oder das sind alles so Entwicklungen, wo man kann sagen kann, es passiert etwas. Es ist schon eine Entwicklung, die ganz klar weg von der liberalen Demokratie geht.
Aber es gibt immer noch Richter, die auch gegen Trump entschieden haben. Bisher sind sie immer noch im Amt. Man hat sie noch nicht verhaftet. Eben, die Wahlen, hast du jetzt gerade gesagt, No-Kings-Demonstrationen haben auch stattgefunden. Es passiert doch etwas dagegen, oder? Es wird nicht möglich sein, dass die Demokratie einfach so kippt, oder?
Ja, ich glaube, was immer sehr wichtig ist, dass man das vielleicht vorausschickt. Wir haben in der Demokratieforschung bisher noch nie eine Demokratie gehabt mit einem Pro-Kopf-Einkommen über 26'000 US-Dollar, das zusammengefallen ist. Wir wissen eigentlich, dass wirtschaftlich gut gestellte Länder, dass das eine Art Rettungsring oder eine Art Schutzschild vielleicht für die Demokratie ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir wissen, dass eine lange Demokratiegeschichte, also wenn man lange Erfahrung hat, eine Demokratie zu sein, mehr als 46 Jahre, dann ist das auch, ist bisher noch nie eine Demokratie zusammengebrochen, die älter ist als 46. Und wir sehen die USA als älteste Demokratie der Welt, als auch mit dem, wenn man nominal das anschaut, mit dem höchsten BIP der Welt. Das sind also wie so Sachen, zwei so, denke ich, sehr stabile Forschungsbefunde, die man vorausschicken muss. Gleichzeitig, und ich glaube, das muss man wirklich in aller Deutlichkeit sagen, und das ist sehr anschlussfähig, das, was Adrian gesagt hat, wenn wir anschauen, die liberale Demokratie, die sich eben auszeichnet über Rechtsstaatlichkeit, über faire Verfahren, über eine Verwaltung, die nicht korrumpiert ist, über ein Parlament, das in der Lage ist, die Regierung zu kritisieren oder auch zu kontrollieren und auch so etwas wie bürgerliche Freiheitsrechte. All diese Elemente der liberalen Demokratie, die sind in höchster Gefahr. Stichwort Bewegungsfreiheit. Wir sehen in den USA, das sagen ganz neue Studien, dass in den Gegenden, wo ganz viele Massendeportationen durch die ICE-Behörden stattfinden, die Schule, Absenz, also die Schulschwänze, um fast mehr als ein Fünftel zugenommen. Also wir sehen, dass ganz, ganz viele Kinder, gerade von Eltern, die nicht gültige Aufenthaltspapiere haben, einfach daheim bleiben, die also sozusagen ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind. Und ich glaube, das muss man schon in aller Deutlichkeit benennen. Und auch wenn man die einschlägigen Demokratieindizes anschaut, dort ist die USA zum Teil schon im Laufe des Frühlings abgestuft worden auf so etwas, was wir Forschung kompetitiver Autoritarismus nennt. Das ist genau das, was Adrian gesagt hat. Wir haben immer noch Wahlen, die stattfinden. Es kann sogar kompetitiv sein. Aber ganz wichtig, man kann sich das wirklich wie ein Shootmatch vorstellen. Das System ist eigentlich mittlerweile so, dass wir zwei Mannschaften haben, aber die eine die hat einfach per se drei, vier Feldspieler mehr. Die hat die Regeln schon so weit verändert zu ihren eigenen Gunsten, sei es über Zulassung im Wahlrecht, über Verfahren, dass man sich registrieren kann, für überhaupt an den Wahlen teilzunehmen, dass die eine Seite konsequent den Vorteil hat. Und die andere Seite die kann schon immer noch gewinnen.
Die Demokraten machen es jetzt ähnlich. Sie versuchen, auf ähnliche Mittel zurückzugreifen. Sie versuchen es mit ähnlichen Mitteln jetzt quasi
zu machen. Das ist jetzt genau die Frage, genau, inwiefern darf man das Fight Fire with Fire, wie es der kalifornische Gouverneur sagt, inwiefern ist das eine legitime Strategie? Inwiefern darf man aus einer liberal-demokratischen Warte zu den gleichen Mitteln schlagen wie die Gegenseite, um eben wie den per se grossen Vorteil, den es gibt, irgendwie wieder
rückgängig zu machen? Ist das legitim?
Es ist eine sehr pragmatische, ich finde, durchaus legitime Strategie. Es gibt ja verschiedene Strategien, wie man damit umgehen kann. Eine ist eben auch, dass man wirklich durch grosse Demonstrationen ja versucht, hier auch als Zivilgesellschaft eine Gegenbewegung aufzubauen, hier öffentlichen Druck aufzubauen. Das ist eine Möglichkeit. Das andere ist eben, dass man wirklich halt auch versucht, mit dem Gerrymandering, also dass man die Wahlkreise anders gestaltet, wenn man sieht, dass das eben jetzt die Republikanische Partei in den Bundesstaaten macht, wo sie die Mehrheit haben, dass man dann versucht, hier quasi mit gleich langen Spiessen zu kämpfen. Und im Hinblick auf kommende Wahlen und gerade vor dem, was Trial vorhin gesagt hat, eben, dass da schon ein Ungleichgewicht da ist, finde ich, ist das durchaus eine legitime Strategie.
Wenn wir jetzt wieder zurückkommen nach Europa, stellen wir ja fest, wir haben in Europa auch sehr stark autokratische Tendenzen, rechte Tendenzen, die auch eine Verfassungsänderung gebastelt. Italien beispielsweise, Giorgia Meloni. Wir haben natürlich die AfD, die es immer stärker wird. In Deutschland, in England, Nigel Farage. Wir haben die Le Pen-Bewegung in Frankreich und die ganzen osteuropäischen Staaten, Urbanisierung. Steht auch Europa zunehmend, besteht eine Gefahr, dass auch Europa illiberal wird?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich nie etwas in der Demokratie als Automatismus vorstellt. Also selbst wenn wir den Umstand haben, den wir mittlerweile in gewissen deutschen Bundesländern haben, dass die AfD die stärkste Kraft wird werden, heisst es noch lange nicht, dass sie an die Macht wird kommen, sprich ganz konkret wird eine Regierungsbeteiligung beteiligt sein. Und aus politikwissenschaftlicher Sicht ist eigentlich das die ganz zentrale Frage, wenn wir eben uns überlegen, wie zukunftsfähig ist eigentlich, wie resilient ist eigentlich Demokratie in Europa. Die Frage, werden die rechtspopulistischen, rechtsautoritären Parteien, far right ist immer so der Begriff, eigentlich, wo man gerne nutzt in der Forschung, werden die Regierung beteiligt oder nicht? Und sobald sie Regierung beteiligt werden, und das ist egal, ob man die Regierung anführt, Premierministerin, Premierminister stellt oder sozusagen nur ja, für eine Juniorpartnerin ist. Von dem Moment an, wo die Regierungsbeteiligung da ist, von diesen Parteien, haben wir ganz, ganz klare Effekte. Die Wirtschaft wird schwächer, bürgerliche Freiheitsrechte werden abgebaut. Ganz wichtig, die Regierungen werden auch viel, viel instabiler. Wenn rechtspopulistische Parteien mitregieren in einer Koalition, gibt es eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir in Regierungskrise hineinschlittern, die eben bis zum Zusammenbruch der Regierung kommen kann. Also das ist einfach wie die zentrale Frage. Ich glaube, man kann mit der, es hat der Paul Pearson, ganz ein berühmter Politologe, den ich vor etwa einem Monat getroffen in Berlin, hat gesagt, eigentlich sind wir mittlerweile an einem Punkt, dass eigentlich fast überall haben wir die 30%, wo einfach das Potenzial ist von den entsprechenden Parteien. Aber in längst nicht allen Systemen kann dermassen schnell eine dermassen sichtbare Verschlechterung stattfinden, wie wir es in den USA erleben.
Aber 30%, das ist mir auch aufgefallen, das sieht man überall wieder. Ist es das etwa? Ist es das Potenzial, 30%, rechtsbürgerlich, vielleicht sogar Radikaler, der einfach rum ist in der Demokratie, mit dem müssen wir lernen leben? Oder kann das noch wachsen?
Ja, wir haben schon bei der AfD zum Beispiel, wenn wir noch mal beim Deutschland-Beispiel bleiben, Anzeichen, dass es ausmobilisiert ist bei diesen 30%. Hey, aber in gewissen Bundesländern sind wir bei 40%, aber grundsätzlich im Bund sieht man, dass die Leute, die sich heute vorstellen können, AfD zu wählen, die machen es bereits. Und alle anderen, das muss man auch sagen, und das gilt übrigens auch für die SVP, alle Leute, die sich SVP wählen können, das ist seit etwa 20 Jahren recht stabil bei 31%. Und aber alle anderen können sich gar nicht vorstellen. Von dem her kann es schon sein, dass wir uns irgendwo bei diesen 30% mit denen müssen die Schlag kommen. Was aber auch eine grosse Gefahr kann sein, nämlich dann, wenn die 30% in einem System ausreichen, sie eine sogenannte Sperrminorität zu bilden. Dass man zum Beispiel auch anfangen, im Parlament alles zu blockieren. Und das kann natürlich dann bei den WählerInnen noch einen gewissen Frustzyklus auslösen. Also wenn einfach eine Partei, die zwar nur in Anführungszeichen 30% hat im Parlament, aber alle parlamentarischen Hebel in Gang setzt, dass eigentlich die eigentliche Regierung, die frei ist von diesen Parteien, gar nicht meine Politik umsetzen kann und dementsprechend auch nicht eine Verbesserung schaffen kann, wahrnehmbare Verbesserung für die Bürgerinnen. Und das kann genau wieder das vorantreiben.
Vielleicht muss man die Schweiz ein bisschen anschauen als Beispiel. Ich weiss nicht, ist es ein Musterbeispiel? Einbinden, integrieren. Die 30% sind im Bundesrat dabei. Wir versuchen mit der SVP zusammenzuarbeiten. In Deutschland versucht man die AfD wirklich draussen zu behalten. Das wird wahrscheinlich irgendwann mal nicht mehr möglich sein, in einem Bundesland möglicherweise dereinst. Ist die Schweiz möglicherweise ein Musterbeispiel? Funktioniert es hier besonders gut, dass wir die SVP einbinden mit diesen 30%?
Ich denke, es gibt einen ganz grossen Unterschied, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern. Das hängt erstens damit zusammen, dass die SVP seit rund 100 Jahren Regierungspartei ist. Das heisst, sie ist im Bundesrat dabei. Sie ist aber vor allem auch auf Gemeindesebene und sie ist auch auf kantonaler Ebene. Das heisst, sie ist voll in Gesellschaft, in die Netzwerke integriert. Und gerade auf kommunaler und kantonaler Ebene ist das nicht nur eine rechtspopulistische Partei oder beziehungsweise Vertreter davon, sondern das sind zwar sehr bürgerliche, sehr konservative, aber durchaus voll in die demokratischen Prozesse integriert. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die SVP über Jahrzehnte hinweg in unser System integriert ist worden, Regierungspartei ist, also seit eben fast 100 Jahren zwei Bundesräte bzw. lang einfach eingestellt hat. Das ist ein wichtiger Punkt. Der andere wichtige Punkt ist natürlich auch die direkte Demokratie, die die Möglichkeit bietet, auf der einen Seite, dass die SVP Themen setzen kann und hier damit mit ihrer Agenda die anderen vor sich antreibt. Aber gleichzeitig halt auch immer muss akzeptieren, wenn ein Volksentscheid getroffen wird, der nicht in ihrem Sinn ausfällt.
Also gleiches Korrektiv, die direkte Demokratie, auch das Konkordanzsystem?
Das Konkordanzsystem ist natürlich auch enorm wichtig, denn wir haben nicht das klassische Regierungs-Oppositionssystem. Das heisst, man kann nicht jetzt als rechtspopulistische Partei die anderen ausschließlich dafür verantwortlich machen, was falsche Politik ist, weil man gleichzeitig immer auch die SVP Teil der Regierung ist und dort aktiv mitwirkt, zuständig ist für einzelne Departemente und damit auch für einzelne Politikbereiche. Und das ist natürlich etwas, das muss man sagen, was die SVP sehr, sehr geschickt macht, so das Doppelspiel von Regierungspartei und Opposition zu spielen. Oder? Dass man einerseits voll integriert ist in der Regierung und gleichzeitig aber permanent versucht, mit Initiativen insbesondere immer wieder auch neue Themen zu setzen oder die Themen vor allem in den Vordergrund zu rücken, wo man weiss, dass dort die Einstellungen der Bevölkerung ganz andere oder zum Teil andere sind als von der politischen Elite.
Also macht die SP allerdings auch?
Macht die SP genau gleich, ja. Die SP hat das auch über Jahrzehnte hinweg gemacht. Man kann sagen, es ist vielleicht insofern ein bisschen ein Unterschied, als die SP immer in einer ganz klaren Minderheitsposition war, eigentlich über alle oder über sehr viele Themen, während die SVP natürlich im Bereich Wirtschaftspolitik und Armeepolitik und die anderen Themen natürlich ganz klar im bürgerlichen Lager, im Mehrheitslager verankert ist, in den Kantonen, beim Bund und in den Gemeinden.
um den Bogen von diesem Part zu schliessen. Wäre es denn aber möglich, dass auch die Schweiz mit dem System, das du jetzt gerade skizziert hast, das ich jetzt gerade skizziert habe, gleich könnte derart unter Druck kommen, wie in Amerika? Immerhin Sister Republic ist ja letztlich die Schweiz zu Amerika. Wäre das möglich oder ja, sind wir da besser davon gefeit?
Das ist ein gutes Stichwort, denke ich. Eben Sister Republics, das heisst, wir haben sehr viele Gemeinsamkeiten. Der Alex hat vorhin gesagt, die USA ist die älteste Demokratie, die Schweiz ist die zweitälteste Demokratie, die ununterbrochen eine Demokratie ist geblieben. Wir haben gar kein anderes Vorbild gehabt als die USA 1848. Man hat das Parlament kopiert, man hat das Zweikammersystem kopiert, man hat den Föderalismus kopiert. Aber, und das ist der ganz grosse Unterschied, wir haben eine ganz andere Regierung, oder? In den USA haben wir eine extreme Machtkonzentration beim Präsidenten, die jetzt auch noch weiter ausgeweitet wird. Und in der Schweiz haben wir das Gegenteil. Oder? Wir haben eine grosse Machtteilung, wir haben eine ganz komische Regierung, die wir eigentlich von Napoleon übernommen haben. Das sogenannte Direktorialsystem, oder? Mit sieben Direktorinnen und Direktoren, wenn man so will, wo alle gleichgestellt sind, wo niemand über einen anderen bestimmen kann. Und das hat zu einem System geführt, das extrem ausgebaut machtteilig ist. Das heisst, so eine Machtkonzentration bei einer einzelnen Person ist in unserem System grundsätzlich nicht möglich. Die Pandemie hat aber zum Beispiel gezeigt, dass der Bundesrat durchaus in kurzer Zeit sehr viel Macht hat bekommen. Sehr viel Macht auch quasi an sich hat können reissen. Das Interessante war aber, er hat das nicht ausgenutzt. Sondern beispielsweise damals Bundespräsidentin Frau Sommaruga, die hat runde Tische gemacht, die hat die Parteien, Kantone, weitere Interessengruppen zu runden Tischen zusammengerufen und man hat dann versucht, gemeinsame Lösungen zu finden. Sie hat das nicht müssen. Man hat doch versuchen die außerordentliche Lage auszunutzen und der Bundesrat hat noch mehr Macht können als eine Krise und die vielleicht teilweise auch nicht mehr zurückgeben.
Das ist die Frage, wie wichtig sind einzelne Figuren, die dort gerade an der Macht sind. Wir können auf die Figuren noch sprechen im zweiten Teil. Jetzt eine kleine Pause. Wir haben ja von eurer Seite den Hinweis bekommen, dass deine Tochter gemeint hat, also mehr als eine Stunde lang da zuhören, was man da zur Politikwissenschaft kann sagen. Das geht einfach gar nicht. Kein Wunder, gehen so wenig Leute abstimmen und wählen. Wir müssen das Spiel machen. Und jetzt haben wir hier ein Spiel da. Ich weiß nicht, wolltest du vielleicht kurz erklären, um was es da schnell geht, damit wir sie noch schnell ein bisschen besser kennenlernen können?
Ja, also Alena, meine Tochter, 19, die hat eben gefunden, also 2 Stunden Politik oder anderthalb, das ist schon ein bisschen arg viel. Wir sollen doch zwischen Spiele machen.
Da sind wir jetzt angekommen.
Und da sind wir jetzt. Und bei diesem Spiel geht es eigentlich darum, dass man ohne lang zu überlegen, sich einfach für etwas entscheidet und das sagt. Und mit dem Ziel, dass man eben uns etwas besser noch kennenlernt. Du kennst das Spiel auch. Vielleicht kannst du noch etwas dazu sagen, Rael. Es gibt ja auch so eine deutsche Version.
Ja, also ich glaube, viele von meinen Freundinnen im Publikum hören sehr begeistert den Alles Gesagt-Podcast, wo das so sehr konsequent spielt und wichtig. Adrian, die wichtigste Regel hast du vergessen, man muss schnell antworten. Das
ist, und ich stelle euch die Frage beide gleichzeitig.
Und wir haben einen Joker.
Und sie haben einen Joker, genau. Ein Joker, aber nur einen. Und ich darf dir noch sagen, ob es A oder B ist. Wir haben 3 von diesen Folien. Ich kann da, dir dann auswählen, was es ist. Mich würde interessieren, Realistin oder Idealist?
Idealistin.
Idealistin?
Ja.
Realist.
Mich würde interessieren, Konsens suchen oder Debatte lieben?
Konsens suchen.
Debatte lieben.
Aha.
Wir sind aber unterschiedlich.
Wir schreiben zusammen eine Kolumne. Ja, da hat es ganz viele Sachen. Ja, da sieht man etwas Interessantes. Oder? Was interessiert euch? Ich würde gerne wissen, Wege mit Simonetta Sommaruga oder Wege mit Ruth Dreifuss?
Simonetta Sommaruga, die kenne ich persönlich. Ja. Das ist wie so.
Also ich kenne beide, aber ich würde wahrscheinlich auch. Also nicht wahrscheinlich, sondern ich würde Frau Sommaruga.
Genau. Normalerweise müsste ich jetzt fragen, warum. Wir haben abgemacht, dass ich nicht nachfragen darf. Das ist Spiele. Teamplayer oder Einzelgänger?
Teamplayer.
Ja, Teamplayer.
Transparenz um jeden Preis oder Diskretion, wenn nötig?
Also der Roger Köppel hat ja mal eine transparente Bundesratssitzung gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das, Alena müsstest du halten.
Diskretion.
Okay, nehme ich an.
Public Bike oder ÖV?
Public Bike.
ÖV.
Was haben wir da noch Schönes? Strand im Meer oder Strand am Meer? Das finde ich sehr schön.
Strand am Meer.
Strand am Meer.
Strand am Meer. Also, Strand am Meer. Man muss jetzt sein.
Ja, klar.
Ja, auf Risiko spielen oder auf Nummer sicher gehen?
Ja,
also jetzt gehen wir auch auf Nummer sicher, wenn wir so lange überlegen, oder?
Ja,
also auf Nummer sicher.
Grosser Wahlsonntag, Gesamterneuerung von der ganzen Regierung oder IB-Heimspiel im Wankdorf.
IB.
Wirklich?
Ja.
Ja, gut, also wenn ich es kommentieren muss, dann kann ich natürlich nicht, ja. Aber sonst durchaus IB.
Gut, was haben wir da noch? 18 Grad Aare, gar keine Aare.
Keine Aare. Also sie geht bei 18 oder sie geht bei 14, ich weiß es nicht, aber also unter 20.
Also du gehst gar nicht in die Aare?
Doch, doch, aha, doch, aha. Aber ab 20 Grad nicht.
Ah, gut.
Eine kleine Anekdote am Rand, dann ist, wo er alle Teammitglieder hat, weil er versammelt in Aare, hat er so ein langes Mail mit Anweisungen, wie man Aare schwimmt, geschickt, dass dann unsere Zürcher vom Team gar nicht mehr kommen. Die haben so Angst gehabt. Also, sind wir allein gewesen.
Ja, vielen Dank, Alena, gell, für die Wortbar zur Auflockerung. Aber jetzt müssen wir gleich wieder zurück ins Bundeshaus. Ja, wir sind in der Schweiz ja schon ein bisschen angekommen, in der Halbzeit, 2 Jahre Bundespolitik, 2 Jahre neu zusammengesetzter Bundesrat. Seitdem haben die kantonalen Wahlen vor allem die SVP zugelegt, die SP zugelegt, Polen gewinnen. Ist das so ein bisschen das Grundsätzliche, das uns in der nächsten Zeit einfach beschäftigen muss, die Polen in der Gesellschaft?
Ja, grundsätzlich. Auf jeden Fall. Also man sieht, du hast es jetzt gesagt, oder? Bei den kantonalen Wahlen haben Polen zugelegt. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben eigentlich ein tripolares Parteiensystem. Wir haben die Mitte und was auffällt, ist, dass insbesondere bei diesen 3 Polen, also wenn wir so wollen, die Mitte und links und rechts, dass dort jeweils im Moment, und das ist auch schon bei den letzten eidgenössischen Wahlen so gewesen, jeweils auch die stärkere Partei zulegt. Also die SVP ganz klar rechts, links die SP auf Kosten der Grünen. Oder man sieht, dass die Gewinne, die die SP jetzt gemacht hat, mehr oder weniger dementsprechend, was die Grünen verloren haben. Und in der Mitte sehen wir, dass vor allem eben die Mitte, die neue Partei, zulegt und beispielsweise eine GLP verliert. Also wir haben ein tripolares System, wo jeweils eine relativ starke Partei zulegt auf Kosten von der kleineren.
Warum?
Also das hat verschiedene Gründe. Also dass natürlich Polen zulegen, das hängt vor allem auch im Moment an der Themenkonjunktur. Wir müssen ganz klar sehen, dass wir so ein bisschen Hard Politics haben im Moment, also eine Phase von Themen wie Sicherheit, Wirtschaftsfragen, Lebenshaltungskosten, Prämien beispielsweise. Das sind Themen, die insbesondere auch auf der einen Seite die SP oder die Sicherheits- oder Migrationsfragen, auf der anderen Seite die SVP stärken. Und gerade die SP hat so in den letzten Jahren sehr geschickt verstanden, so ein bisschen ökologische Themen zu verbinden, auch durchaus mit Kostenfragen und damit den Grünen auch ein bisschen den Rang abgelaufen.
Was auffällt, ist, die FDP die ist immerhin Staatsgründerin von der Schweiz. Und gerade im Zeitalter, wo die liberale Demokratie sollte gestärkt werden, die FDP ist schwierig. Sie verliert immer wieder, seit Jahrzehnten geht es bergab. Was ist los mit dieser Partei? Warum kann die nicht mehr punkten?
Ja, also eigentlich nach der Wahl 23 hat Thierry Burkhardt ein interessantes Interview gegeben, wo er gesagt hat, er sieht eine Schwäche von seiner damals noch eigenen Partei oder in ihrer eigentlich schwachen Führung, die die Partei hat. Er hat also das Beispiel genommen, dass eigentlich seine sozusagen Fürsten, Kantonspräsidenten von seinen kantonalen Sektionen, dass die nicht darauf hören, wenn er eine Direktive gibt und sagt, bitte machen die Listenverbindungen, gibt es Parteipräsidien in gewissen Kantonen, die das gegen machen. Also sicher strukturell ist, glaube, darf man auch nicht die Schwäche von FDP unterschätzen. Sie haben jetzt versucht, sich zu stärken, im Generalsekretariat. Ich glaube, das ist auch wahrnehmbar, ein bisschen prononcierterer Stil. Aber grundsätzlich, das haben wir auch in eines von unseren allerersten Wahlkolumnen aufgenommen, sehen wir schon das Problem, dass wenn sich eine Partei rebrandet, also einfach quasi bei der einen Wahl eher so einen ökologischen Kurs fährt und bei der nächsten Wahl wieder eher prononcierten rechtsfreisinnigen Kurs, dass das nie hilft, Elektoral. Also das Umswitchen, Zickzack-Kurs, Wischi-Waschi, das sind so die Begrifflichkeiten, die in diesem Kontext oft fallen, das macht sich elektoral nie ausbezahlt. Was aber hilft, wenn es wieder darum geht, sich wieder zu stärken, ist genau das, was Adrian jetzt gesagt hat, was die Mitte gemacht hat, wenn man sich sozusagen nur äußerlich ein bisschen aufhübscht, sich ein neues Logo gibt, vielleicht ein bisschen einen frischeren Auftritt. Das hilft, aber schlechte Nachrichten immer nur bei der ersten Wahl nach der Umbenennung oder nach dem neuen Logo. Also sprich, der Härtetest kommt dann auch.
Also ist das Zitat, das wir dürfen brauchen, wenn wir den Morgen den Podcast noch aufdünnt zu dem Abend?
Das ist nicht autorisiert. Nein, das ist nicht autorisiert.
Das nicht, das haben wir schon ausgeschlossen.
Bei FDP sicher auch sagen, dass eben auch bestimmte Entwicklungen, bestimmte Themen im Moment, also gerade das Thema Eigenverantwortung. Oder denken wir an den erfolgreichsten Slogan von der FDP, das war 1983 oder 1979, mehr Freiheit, weniger Staat. Das ist eigentlich nicht unbedingt das, was heute im Trend ist. Oder? Sondern was wir sehen, ist, denken wir an Ausbau, wie ZDAV, Revision und viele andere Themen, dass man vom Staat auch verlangt, dass er aktiv wird, dass er dem Bürger unter die Arme greift. Und das ist nicht das, wenn man so schön sagen, das liberale Narrativ, das heute im Trend ist, sondern man versucht hier ganz klar eine andere Politik zu verfolgen. Und unter dem liegt natürlich.
Also Sozialismus ist im Trend, wolltest du sagen, oder was?
Nicht Sozialismus, sondern dass man vom Staat mehr erwartet, mehr Leistungen. Nicht ein sozialistisches System, ganz und gar nicht. Ich denke, die Schweizerinnen und Schweizer sind im Grunde, gerade auch im internationalen Vergleich, sehr liberale Geister. Aber man erwartet mehr von Seiten des Staates, was öffentliche Leistungen anbetrifft.
Ja, vielleicht gibt es gleich auch so ein bisschen eine paneuropäische, gesamteuropäische Dimension. Also wir sehen auch in der politikwissenschaftlichen Forschung, dass es so eine Art Ansteckungseffekte gibt. Also wenn eine Partei noch immer schwächelt, geht es nicht lange, dass sie auch in anderen Parteien, in anderen Ländern Einbußen verzeichnen muss. Ich denke, das passt ganz, ganz gut für die liberale Parteienfamilie. Wenn wir auch an die FDP, die Schwesterpartei FDP in Deutschland denken, gar nicht mehr wieder Einzug geschafft im Bundestag. Das ist, glaube ich, schon auch, das denke ich, sehr anschlussfähig, das, was du gesagt hast, der Zeitgeist. Ja, die FDP sagt es aber so schön selber, ist nicht reif für die liberalen Ideen oder einfach, es ist im Moment weniger attraktiv, mit diesen Parolen probieren, Wählerinnen zu gewinnen.
Und vielleicht noch ein letztes Wort, oder was eine Besonderheit der Schweiz ist, und das vergessen wir gerne, weil wir das vielleicht im internationalen Vergleich nicht so sehen, ist, dass halt die FDP sehr früh strategische Fehler gemacht hat, indem sie die ökologische Seite nicht eingebunden hat, was am Schluss zur Entstehung der grün-liberalen Partei geführt hat. Und das ist ein Schweizer Alleinstellungsmerkmal. Oder? Man findet im Ausland sozusagen nie eine grün-liberale Partei. Und das war eigentlich ein ganz grosser strategischer Fehler, dass man wirklich halt nicht versucht hat, die grün-liberale Seite einzubeziehen. Und das hat dazu geführt, schlussendlich, dass wir hier eigene Partei haben.
Ja. Allerdings wahnsinnig im On-Vogue sind die grünen Themen im Moment auch nicht mehr, oder? Also.
Genau.
Ja. Aber vielleicht auch noch zur FDP. Ich glaube, da ist es auch wirklich spannend, wenn man nicht so mit einer deutsch-schweizer Perspektive drauf schaut. Wenn man in die Romandie schaut, da ist die FDP immer noch wahnsinnig gut abgestützt. Und sie ist aber dort, seit jetzt häufiger auch konfrontiert bin, sozusagen mit Westschweizer Medien, das ist eine völlig andere Partei, als glaube viele hier im Saal sich die FDP ausmalen. Also dort geht es um Staat. Dort gibt es auch sehr bekannte und prominente FDP-Staats- Räte zum Beispiel, die gegen eine Abschaffung des Eigenmietwerts waren. Also ich glaube, die FDP hat schon auch sozusagen innerhalb der Schweiz eine gewisse Inspirationsquelle, eigentlich, was vielleicht besser könnte funktionieren könnte, elektoral, wenn man ein bisschen auf die andere Seite des Röstigraben schauen würde.
Spannend wird ja sein, wenn wir in zwei Jahren wieder gesamte Neuwahlen haben, was das für die Zusammensetzung des Bundesrats bedeutet. Gleichzeitig kann sich die fusionierte Partei von CVP, BDP sehr gut halten. Sie legt sogar teilweise zu und ist dann bald mehr oder weniger gleich auf wie die FDP. Die FDP ist aber mit zwei Bundesratssitzen nach wie vor vertreten in der Landesregierung. Was bedeutet das für die Zusammensetzung? Muss man die Zauberformel, wie wir der ja gesagt haben, anpassen?
Ja, die jetzige Zauberformel ist eigentlich praktisch bei niemandem mehr beliebt, außerhalb der FDP-WählerInnen. Das Problem ist aber, dass die Alternativen zur Zauberformel auch nicht mehrheitsfähig waren. Also am ersten ist noch so die Idee, dass man wie einen Sitztausch machen würde, einen Sitz von der FDP weggeht zu den Grünen. Aber auch das ist nie und nimmer mehrheitsfähig. Jetzt, unter den WählerInnen und beim Parlament denke ich im Moment sowieso. Was aber interessant ist, wo wir wirklich eine Bewegung sehen, wenn wir so ein bisschen Bevölkerungsumfragen über eine etwas längere Zeit verfolgen, ist in der Einstellung von uns WählerInnen, ob eine Anpassung der Zauberformel auch auf dem Weg von einer Nichtwiederwahl erfolgen sollte. Da sehen wir da so die Idee, dass Wahl auch eine Konsequenz haben sollte, dass man auch einen Wahltag als Zahltag vom Parlament verstehen könnte. Diese Idee gewinnt eigentlich einen Auftrieb bei den BürgerInnen. Sie wären also wirklich auch dafür, dass man notfalls eine Nichtwiederwahl würde in Kauf nehmen für eine Anpassung vor Zauberformeln herbeizuführen. Man muss schon denken, wenn man ein bisschen zurückschaut, historisch ein grosser Moment, wo man sozusagen Zauberformeln dann hat eingeführt. Das war orchestriert. Da hat der damalige Generalsekretär der katholischen Volkspartei, der nicht mehr CVP, jetzt Mitte, sozusagen eingefädelt, dass vier Bundesräte gleichzeitig zurückgegeben treten, für dass man überhaupt genug sozusagen Kreuzgeschäfte können machen im Parlament. Und wer jetzt der Gerhard Pfister hat auch so den Konkordanzgipfel ein paar Mal einberufen, wenn das nicht wirklich von einer dreiten Seite kommt, wo man es wirklich auch irgendwie so abstimmen kann, vielleicht auch mit dem Bundesrat zurücktreten, wird es schwierig sein, ein realpolitisches Szenario zu finden für irgendeine Anpassung in der Regierung.
Wir können das jetzt schnell machen. Welche vier sollen zurücktreten und wie wollen wir sie zusammensetzen?
Adrian?
wäre ja eine Möglichkeit gewesen, das System jetzt gerade neu zusammenzustellen. Wenn wir jetzt unser System wieder schauen mit diesen sieben Leuten, mit dem Bundesrat, der das kollektiv macht und gleichzeitig die außenpolitische Situation analysiert, wirtschaftlich, sicherheitspolitisch stark unter Druck, wie schon lange nicht mehr, würde ich sagen. Zölle, der Krieg, schon mit der EU, die uns das nächste Jahr wird extrem beschäftigen. Und eben die SVP, du hast es gesagt, die uns teilweise mit vielen Initiativen beschäftigt. Ist die Landesregierung, ist die Zusammensetzung für die Herausforderungen gewachsen? Funktioniert das noch?
Ja. Also ich würde sagen, personell ist die Regierung im Moment nicht schlechter zusammengesetzt als in früheren Phasen. Es ist sogar, wenn man jetzt
das Publikum sieht das anders offensichtlich.
wenn man Insider fragt, dann sagen sie, im Moment läuft es eigentlich relativ gut im Bundesrat, gerade auch nach dem Rücktritt von Viola Amherd.
Gut oder gleich schlecht?
Nein, eher durchaus gut, was den Teamspirit anbetrifft. Und das ist natürlich sehr wichtig in einer Kollegialregierung. Oder das muss man sich ganz stark wirklich bewusst sein, dass so eine Kollegialregierung, die haben sich ja nicht gegenseitig ausgewählt, sondern da kommt man einfach zusammen und muss dann schauen, dass man miteinander in Schlag kommt. Das ist eine ganz schwierige Situation. Und deswegen sieht man ja, dass das Parlament, und das Parlament macht das an und für sich sehr gut, immer möglichst verträgliche Personen im Bundesrat wählt. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, bei der letzten Bundesratswahl, Markus Ritter versus Martin Pfister, da war am Anfang ganz klar der Favorit der Markus Ritter gewesen, aber der war im Parlament so unbeliebt gewesen, der hat als eben unverträglich gegolten. Und am Schluss hat man den Aussenseiter gewählt mit dem Martin Pfister, wo im Moment, zumindest so hört man, innerhalb des Bundesrats dem Bundesrat durchaus gut tut, weil er eben durchaus ein Teamplayer ist und kollegial kann mitdenken. Aber das ist jetzt mal so die Ausgangslage. Und was wir im Moment sehen, jetzt mit all diesen Herausforderungen, dass die Schweizer Regierung strukturell an ihre Grenzen kommt. Oder? Die Schweizer Regierung ist sich gewöhnt, dass es in sehr traditionellen Bahnen läuft, dass man Verhandlungen führen kann, dass man Interessenausgleich anbringt. Und wenn man jetzt natürlich außenpolitische Akteure hat, die Machtpolitik betreiben, die sehr erratisch und unberechenbar sind, dann sehen wir, dass die bisherige Politik und die traditionelle Handelspolitik beispielsweise, dass man eben nachher SECO-Abgeordnete anschickt oder Bundesräte verhandeln, dass das nicht mehr so funktioniert. Und es ist nicht so erstaunlich, dass eigentlich jetzt, wenn man so will, in dieser neuesten Phase, wenn es um die Zollfrage geht, der Bundesrat aussen vorgelegt wurde und man jetzt ein Wirtschaftsunternehmen von der Schweiz hat gelassen, die Verhandlungen führen, also sogenannte Cowboy-Politik, die jetzt stattfindet, wo man versucht, mit Rolex-Uhren und Goldbarren den Trump positiv zu stimmen. Und das ist natürlich nicht die Art und Weise von Politik, wo sich die Schweiz gewohnt ist und wo nicht in das System der Kollegialregierung hineinpasst.
Aber sind wir jetzt in einem Zustand von totaler Ratlosigkeit angelangt? Man hat ja die Analyse sogar von Insider. Walter Thuner, der ehemalige Bundeskanzler, hat das in einem Interview der NZZ eigentlich auch gesagt, wenn plötzlich andere Staaten ihre Stärke ausspielen und das Völkerrecht missachten, herrsche in der Schweizer Politik kollektive Konsternation.
Ja, das ist an und für sich so, weil eben, und das muss man sich schon bewusst sein, es gibt kaum ein politisches System, das so eine ausgeprägte Machtteilung hat. Das heisst, wir kennen das System, dass einer knallharte Machtpolitik betreibt und selber sehr viel Macht hat, kennen wir nicht, sondern es findet bei uns einen permanenten Interessenausgleich statt. Und wenn quasi unsere Spielregeln auch im internationalen Verhältnis nicht mehr funktionieren, dann haben wir im Moment eine gewisse Ratlosigkeit. Und man sieht im Moment, aber wir sind noch nicht so weit, dass man versucht, auch die Strategien anzupassen. Und Strategie heisst nicht nur, wie man verhandelt, sondern auch kommunikativ. Oder wir haben ein schönes Beispiel von dem missglückten Telefonat von Karin Keller-Sutter gesehen, wie hier einfach medial das auch ganz klar von einer Seite ausgespielt ist worden, was hier falsch gelaufen ist worden. Und Politik, auch gerade eben die Trumpsche Politik, ist vor allem auch Inszenierung. Und da ist man in der Schweizer Politik noch nicht so weit, dass man diese Mechanismen wirklich auch schon mitspielt.
Also, du sagst, die Bundesräte sollen sich besser ein bisschen inszenieren. Und
Sie müssen vor allem...
Es war immerhin Karin Keller-Sutter, wo man sagt, sie sei eigentlich eine starke Figur im Bundesrat, die jetzt hier verloren hat.
Ja, für uns ja, aber sie ist natürlich auch aus einer verständlicherweise sehr traditionellen Verhandlungslogik in die Situation hineinkommen. Es hat vorher geheißen, ja, wir haben der Deal ist eigentlich unter Dach und Fach, es braucht jetzt noch die letzten Gespräche. Ist aber überhaupt nicht so gewesen. Oder? Und das kann man eigentlich auch nicht vorwerfen, dass hier eine sehr überraschende und unerwartete Situation eingetroffen ist.
Innenpolitisch hat dafür das System den Vorteil, dass es sehr stabil ist, es verändert sich langsam, alle sind eingebunden, die Leute sind zufrieden. Ist das dafür der Vorteil, dass es uns innerhalb vom Land dafür einigermaßen politisch gut geht?
Ja, es gibt eigentlich sehr alte Kritik der Konkordanzdemokratie, die zum Beispiel in Belgien oder auch in Holland sehr einflussreich war. Und die hat wie so gesagt, die Idee von Konsens oder Konkordanzdemokratie, die fußt genau auf dieser Einbindung, dass so viel wie möglich immer mitreden können. Aber es ist eben auch, es fußt auf einen Pakt. Es braucht eine Elite, namentlich eine Parteielite, die kooperiert. Und dann ist es vielleicht wie möglich, dass man 75%, vielleicht 80% der Wählerinnen Stimmen sozusagen wirklich damit einbinden kann. Aber es heisst eben umgekehrt auch, dass eigentlich die immer gleichen aussen vorbleiben. Und ich glaube, da muss man schon, da gibt es vielleicht schon auch Anzeichen, gerade nach der Wahl 19. Ja, seit es die Proporzwahl recht gegeben hat, ist der Bundesrat noch nie so wenig ein Abbild von den Wählerstärken. Wir sehen auch, das ist eine ganz neue Studie, wenn man anschaut, was die Gründe sind, warum die Jüngeren nicht wählen gehen. Und da sieht man eines von den Gründen, die für jüngere oder eben jüngere NichtwählerInnen eine sehr starke Bedeutung hat, zugenommen ist, dass es eben keinen Einfluss auf unsere Parlamentswahlen auf die Regierungszusammensetzung hat. Und das macht sehr Sinn, dass jetzt sozusagen die Gen-Z-WählerInnen mit irgendwie Jahrgang 2000 ein bisschen drüber, dass die einen gewissen Frust mitbringen. Warum? Die sind politisiert worden auf der Straße 2019. Wir erinnern uns alle an Klimastreiks. Und wir haben gesehen, es hat die grüne Kandidatur von der Regula Ritz gegeben. Und es ist einfach nichts passiert. Und dementsprechend ist das wirklich auch ein gewisser Frust, der sich eben auf die Gefahr vielleicht auch vor Konkurrenz zurückfallen lässt. Es braucht dann eben eine kooperierende Elite, wiederum der Generalsekretär oder irgendjemand, der es halt einfädelt, dass man den Pakt hat für 4 Rücktritte. Und wenn man Teil ist von diesem Spiel, dann hat es sehr etwas Integratives, dann hat es so etwas Bestärkendes, dann weiss man auch wenn die eine Mehrheit bei einer Abstimmung vielleicht mal nicht auf die eigene Seite geht, grundsätzlich auch man nicht ist. Und ich muss schon sagen, die Grünen kämpfen nach wie vor zum Beispiel damit, oder die anderen auch Bundeshaus- oder Bundeshausparteien mit Fraktionsstärke, die kämpfen nach wie vor zum Beispiel auch damit, Teil zu sein von den Vorwattenwil-Gesprächen. Das ist eine Gesprächsserie, die ich sehr wichtig ist, vom Bundesrat mit den Parteispitzen, wo man sich so alle halbe Jahr sich trifft, sich wirklich die grossen strategischen Fragen, Stichwort Aussenpolitik, anschaut. Und wenn man halt nicht an diesem Tisch sitzt, von dieser Konkordanzdemokratie, dann kann es auf lange Sicht aufgrund von dem immer gleichen ausgeschlossen sein, schon auch etwas machen, wo man glaubt, manchmal vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, oder wo ich auch denke, es wäre wichtig, dass man das sicher jetzt so zur Kenntnis nimmt, wie sich der Nicht-Wahlgrund von Frust aufgrund von keiner Folge auf die Regierungszusammensetzung anfängt breit zu machen in der jüngeren Generation.
Aber kann es auch sein, wenn man das jetzt wieder aus der Sicht der Wählerinnen und Wähler anschaut, oder Nicht-Wählerinnen und Nicht-Wähler, wenn man das so sagt, die eben nicht teilnehmen, 50% ist meistens drunter, bei kantonalen ist es noch tiefer. Man ist einfach zufrieden. Man hat einfach quasi, was man will. Es ist mehr auch eine Pflicht, Abstimmung zu gehen. Wir leben in einem guten Wohlstand. Es ist auch ein freier Entscheid, nicht müssen go abstimmen.
Ja, das ist genau der Punkt. Die ältere Forschung, die hat eigentlich immer etablieren der Löwenanteil von den Leuten, die sagen, freie Entscheidung, ich kann nicht wählen, sind Leute, die ich zufrieden sind, wie es läuft in unserer Demokratie. Und das ist so, wenn man alle, sozusagen über alle Altersgruppen das anschaut, ist das eigentlich der häufigste Typ des Nichtwählerinnen-Seins. Dass man sagt, ich bin grundsätzlich zufrieden. Aber das ist genau der Punkt, wenn man jetzt eben angefangen hat, in dieser ganz neuen Studie, das aufzuschlüsseln, anzuschauen, was sind die Gründe bei den ganz Jungen, bei den Leuten in meiner Generation, dass man nicht wählen kann. Da sieht man durchaus eben die Unterschiede. Und da ist bei der jüngeren Generation eben viel mehr so etwas wichtig, wie es interessiert mich nicht, es ist mir viel zu schwierig oder eben, es hat schlicht und einfach, spielt keine Rolle, meine Stimme, was tatsächlich in Bezug auf die Regierungswahl passiert. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man auch anfängt, das zu unterscheiden, was echt die spezifischen Gründe sind, nicht die Wahl, egal, wie sich das so unterscheidet.
Gut, das ist schon kompliziert. Mindestumwandlungssätze müssen wir manchmal abstimmen. Also da hat man gar keine Lust, überhaupt das Kuvert aufzuschauen, oder?
Das ist so, aber man darf nicht unterschätzen, wie doch erstaunlich kompetent Stimmbürgerinnen und Stimmbürger sind. Es gibt einzelne Themen, wo tatsächlich eine gewisse Überforderung sichtbar ist. Neue Finanzausgleich beispielsweise. Aber gerade migrationspolitische Themen, europapolitische Themen, wo wir über Jahre hinweg eigentlich von den Medien mit Informationen bedient werden, dort sehen wir, dass die Stimmbürgerschaft erstaunlich gut informiert ist. Und die vielleicht auch weniger gut informiert sind, die können sich dann immer auch noch beispielsweise an den Parolen von den Parteien, die sie nächsten orientieren. Und vielleicht einfach auch mal grundsätzlich, oder? Wir beklagen das immer, die Beteiligung von 45, eben nicht einmal 50%. Aber wir müssen eben auch sehen, dass die drinnen gehen, das ist dann auch immer die besser informierte Hälfte. Und mir persönlich ist es lieber, dass nur 45% an Turnen geht, wo dann wirklich auch gut informiert ist, als 80%, wo man vielleicht die Hälfte davon hat, wo die Unterlagen kaum angeschaut hat.
Ja, die Frage wäre vielleicht auch, wie können wir mit dieser Komplexität umgehen, die sicher noch wird zunehmen mit der Zeit. Und ich glaube, auch da gäbe es eigentlich für die Schweiz ganz spannende Modelle, wo man sich mal gedanklich damit auseinandersetzen könnte. Es gibt zum Beispiel, für uns ist es eigentlich wie normal, wenn wir unser dickes Abstimmungskuvert aufmachen, dann haben wir einfach am Schluss zwei Varianten. Ich kann schreiben Ja, ich kann schreiben Nein oder ich kann mich enthalten. Aber es gibt zum Beispiel auch Hirnforschung typischerweise, auch Neuropsychologie, die sagt, für uns ist das eigentlich überfordernd, für unser Hirn, wenn wir einfach nur Ja oder Nein sagen können, zu so einer grossen Frage wie ein CO2-Gesetz, das irgendwie 150 Seiten Abstimmungsbüchli ist. Unser Hirn, so wie es funktioniert, muss die riesige Frage oder das riesige Gesetzespäckchen sowieso in ganz unterschiedliche Teilfragen aufsplitten. Ich muss mich als Bürgerin fragen, bin ich für eine Flugticketabgabe? Ja, nein. Bin ich für Förderung von Elektromobilität? Ja, nein. Für jede einzelne Massnahme in diesem riesigen Gesetz. Und da weiss man eigentlich, dass wenn man anfangen, mehr Abstimmungsfragen zu stellen, wäre das eben nicht eine Überforderung, sondern es wäre eigentlich genau das, was viel, viel näher an der Natur von unserem Hirn würd liegen im Vergleich zu dieser heutigen sehr eben, binären Ja-Nein-Logik. Also ich glaube, so, wenn es wieder darum geht, auch Komplexität zu brechen oder zumindest Wege zu finden, um mit dieser umzugehen, gerade auf einer Gemeindeebene, dann gäbe es sicher auch immer spannende Modelle, Demokratieerweiterungsmodelle, wo man im Ausland könnte fündig werden.
Wenn wir den Generationengraben nochmal aufnehmen, den du erwähnt hast auch schon, man könnte ja auch sagen, wenn jetzt tatsächlich, oder es ist ja tatsächlich, eure Untersuchung oder Untersuchung, die ihr zitiert habt, auch zeigt, der Anteil der Älteren immer zunimmt, die abstimmen und der Anteil Jüngere zurückgeht, das wechselt dann irgendwann mal wieder. Die Jungen werden dann einmal alt und kommen dann auch die 13. AHV über, oder? Also.
So einfach ist es eben nicht. Also, der erste Einwand, den ich hier einbringe, ist, es gibt eben nicht nur Alterungseffekte, sondern es gibt auch Kohorteneffekte. Das heisst, jede Generation hat ganz bestimmte Erlebnisse, häufig so zwischen 15 und 20, 25 politische Erlebnisse, die dazu führen, oder Ereignisse, dass man bestimmte Einstellungen als Generation mitträgt. Also beispielsweise Einstellung zu Umweltschutz, zur Digitalisierung. Das ist bei jeder Generation ein bisschen anders aufgrund ganz spezifischer Erlebnisse. Das heisst, diese Einstellungen, die verändern sich im Alter viel weniger. Und deswegen funktioniert das nicht einfach, dass man sagen kann, ja, wenn man älter wird, wird man eher ein bisschen konservativer und wenn man jung ist, ist man ein bisschen progressiver. So einfach ist es nicht. Das ist der erste Einwand. Der zweite Einwand ist, dass man auch sieht, dass Politik sehr träge ist, sehr pfadabhängig ist. Das heisst, wenn wir mal einen Entscheid getroffen haben, nehmen wir jetzt die 13. AHV-Rente, das rückgängig machen, nicht möglich. Ja? Also es heisst, wenn man eben jetzt, und die AV mit dem Umlageverfahren, wo wir wissen, dass quasi die Jungen für die älteren Erwachsenen das finanzieren, das ist natürlich dann schon eine Frage von Generationengerechtigkeit. Und wenn das mal eingeführt ist, dann kann man es kaum mehr abschaffen. Oder ein weiteres Beispiel sind all die Abzüge, die man bei Steuererklärung machen kann. Frau Maruga hat mal versucht, die wieder rückgängig zu machen. Keine Chance. Oder? Das ist einfach, wenn man gerade bestimmte Vorteile mal eingeführt hat für bestimmte Gesellschaftsgruppen, dann sind die da und die Politik geht dann in der Regel nur in eine Richtung.
Ja, und vielleicht sehr viel Fanpost, die mich erreicht hat nach dem Interview.
Das ist sarkastisch gemeint.
Es hat auch wirklich nette Zuschriften gegeben. Haben wir gesagt, ja, aber hört, Frau Fribourg-Gauss, jetzt haben wir ältere Leute, wir gehen halt einfach stimmen. Das ist doch komplett unfair, wenn man jetzt uns das Stimmrecht wegnimmt und die Jungen sind einfach zu faul, weil sie nicht gehen, wir brauchen politische Bildung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man die unterschiedlichen Ebenen auseinander hat. Das eine ist genau die Frage, wer darf eigentlich mitbestimmen in unserem Land? Wer hat eigentlich politische Rechte? Und da sehen wir, dass die Schweiz nach Luxemburg im Moment schon dasjenige Land ist in Europa, wo es so viele unter 30-Jährige ohne politische Rechte gibt, wie sonst eben nur zu Luxemburg in Europa. Und wir sehen im Kanton Basel-Stadt, notabene der Deutschschweizer Kanton, der sich auch ein dafür meint, als erster Deutschschweizer Kanton das Frauenstimmrecht eingeführt zu haben. Schon 2024 haben nur noch 50,3% der Leute, die in Basel-Stadt wohnen, Wahlrecht gehabt. Sprich, wir sind sehr, sehr, sehr gleich in einer Situation, wo eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmt. Und das ist genau die Frage vom Stimmrecht. Wer darf eigentlich mitbestimmen? Und das ist ganz eine andere Frage von der Frage, wer tut tatsächlich mitbestimmen? Und dort sehen wir auch, dort haben wir das Problem der ungleichen Stimmbeteiligung. Betrifft übrigens nicht nur die unterschiedlichen Altersgruppen, sondern betrifft auch Einkommensklassen. Leute mit höherem Einkommen sind sehr, sehr fleissiger an Urnen. Oder wir können auch sagen, Leute mit tieferem Einkommen fehlen vielleicht gewisse Ressourcen, wo sie sich zu wenig unterstützt fühlen, um ihre politischen Rechte wahrzunehmen. Und auch Frauen. Also wir sehen die Frage...
Frauen gehen auch weniger, oder wie?
Frauen gehen nach wie vor weniger. Ja, also der Gender Gap, den man sieht, die Beteiligung, der geht zwar auch in der Schweiz zurück, so bei den letzten Wahlen.
Also reiche, alte Männer bestimmen die Schweiz?
Das habe ich gar nicht gesagt. Aber ich habe gesagt, dass es wichtig ist, dass man unterscheidet, wer hat Stimmrecht, wer nimmt es wahr und die dritte Ebene, wer setzt sich dann durch. Und dort sehen wir, dass ein Wandel stattgefunden hat. Das ist die Masterarbeit von Silvan Gamper, die wir auch zitiert haben in der vorletzten Politkolumne, die eben sagt, über die Zeit sind die Konflikte, wo wir wirklich unterschiedliche Mehrheitsverhältnisse zwischen der jüngeren Generation und der älteren Generation erurnen, die hat zugenommen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man die drei Ebenen auseinandersetzt, weil auch die unterschiedlichen Massnahmen sind unterschiedlich. Oder wenn wir über das Stimmrecht, wer überhaupt das Recht hat, reden, dann müssen wir eben darüber reden, über Senkung von Einbürgerungshürden, da kann man sich als kommunales AusländerInnen-Stimmrecht vorstellen. Das sind alles Vorschläge. Nochmal, ich beziehe nicht für diese Position. Das sind Vorschläge. Ja. Und das sind ganz andere Vorschläge als Ideen, wie könnten wir die Jungen mehr motivieren, gerade stimmen und so weiter und so fort. Das sind alles wichtige Probleme. Man muss einfach auseinanderhalten und man darf nicht einfach sagen, ja, das ist komplett unfair, wenn wir etwas am Stimmrecht schrauben, nur weil wir eigentlich mehr
uns halt... Und wie sieht es mit dem Ständemehr aus? Ist nicht auch Ständemehr ein bisschen unfair, wo quasi da ein paar Kantone bei einem Volksjahr, was auch schon vorkommt, plötzlich können sagen, nein, wollen wir nicht?
Ja, das Ständemehr ist natürlich, man muss sehen, historisch betrachtet, ein Minderheitenschutz gewesen. Es ist darum gegangen, die kleinen ländlichen Kantone schützen in diesem neuen, liberal geprägten Bundesstaat. Und ist eigentlich auch die Bedingung gewesen, dass die kleinen Kantone überhaupt auch bereit sind, dem zuzustimmen. Jetzt ist natürlich die Frage heute, ist das immer noch die zentrale Konfliktlinie in der Schweizer Gesellschaft, nämlich die zwischen den kleinen, liberal oder den konservativen ländlichen Kantonen und den grossen, urbanen Kantonen. Oder das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, ob sich nicht zum Teil auch die Gesellschaftskonflikte sehr stark verändert haben.
Hat es?
Ja, sie haben sich natürlich verändert. Also wir haben natürlich nicht mehr die gleiche Konfliktkonstellation wie 1848, sondern wir haben heute ganz andere Probleme. Es gibt durchaus Stadt-Land-Graben, um vielleicht noch darauf zu sprechen, ist nach wie vor ein wichtiges Thema unserer Gesellschaft, aber es gibt sehr viele Konflikte, eben, denken wir jetzt gerade um Migrationsthemen, Ökologiethema, Klimawandel. 1848 noch nicht so ein Thema gewesen, oder? Deswegen ist die Frage, und da kommen wir wieder auf die Trägheit zu sprechen, oder? Wenn man mal so etwas eingeführt hat wie ein Ständemehr, man bringt es nicht mehr weg, oder? Das ist sehr, sehr schwierig, oder?
Aber das, was du gesagt hast, spricht gleich dagegen jetzt eigentlich. Dass man sich überlegen könnte, Ständemehr in Frage stellen.
Genau, und dann haben wir eben wieder das Problem, dass wir für das Ständemehr brauchen, um es abzuschaffen. ist halt nicht ganz so einfach. Oder? Das heisst, man muss die Nachteile davon ziehen, davon überzeugen, dass sie dem zustimmen. Und da kann man auch so ein guter Überredungskünstler sein. Das funktioniert nicht. Das heisst, wir haben das Ständemehr und wir müssen mit dem leben. Und jetzt haben wir natürlich gerade bei der bilateralen 3 die zentrale Frage.
Aber eben ausgerechnet dort soll es jetzt nicht zählen, obwohl man einen grossen Schritt hier zur EU macht, auch mit institutionellen Fragen. Ist das nicht ein bisschen absurd?
Ja, also wenn man so ein bisschen in die Geschichte und schaut, wie eigentlich Kantone eingebunden sind in der Bundespolitik, gerade auch, wenn es darum geht, aussenpolitische Fragen, europapolitische Fragen, dann sehen wir, dass bei den Verhandlungen vom EWR Kantone eigentlich überhaupt nicht gut eingebunden waren. Das hat einen riesigen Zoff verursacht zwischen Bund und Kantonen. Und es hat auch dazu geführt, dass dann Kantone gesagt haben, wir müssen uns stärken, wir müssen eine stärkere Lobby haben, wir gründen die Konferenz der Kantonsregierungen. Jetzt ein Fast Forward in die Gegenwart der Verhandlungen oder abgeschlossene Verhandlungen von der bilateralen 3, da haben wir gesehen, dass nach der einseitigen Beendigung der Verhandlungen über das institutionelle Rahmenabkommen Kantone mit die Ersten waren, die in einem Primär in den Sonntagsmedien gefordert haben, wir müssen neue Verhandlungen anfangen mit den Kantonen. Kantonsregierungen, wenn wir von den Kantonen reden, reden wir vor allem von den Kantonsregierungen als Behördenvertreter, als Gesicht vom Kanton nach außen, die sind von Anfang an sehr haben auch Druck oder haben auch den Bundesrat gestärkt, wieder ein Verhandlungsmandat zu suchen mit der EU. Sprich, das alles führt dazu, dass Kantone im Sinne der Kantonsregierungen sich jetzt bei den aktuellen EU-Verhandlungen sehr gut einbezogen gefühlt. Sie haben in allen Tracks mitverhandelt, sie sind mit am Verhandlungstisch gesessen, sie haben ein internes Verfahren gehabt und sie haben 21 Kantone, was viel ist. 21 von 26 Kantonen, das bringt man längst nicht in allen Geschäften her, haben sich ausgesprochen für die
Also du sagst, sie sind eigentlich eingebunden, die haben ihre Meinung.
Genau, und darum ist es ganz wichtig, dass man nicht, oder wir haben das auch mal argumentiert in einem NZZ-Artikel, die Idee, dass das Ständemehr gleich Föderalismusschutz ist nicht, Entschuldigung, zensiert, Ständemehr gleich Föderalismusschutz, das funktioniert genau nicht, weil Ständemehr eben nicht Kantonsinteressen im Sinne der Interessen der Kantonsregierungen schützt. Und darum ist es kein Zufall, dass eben Kantonsregierungen, auch wenn sie dort keine Position haben, bezogen, eigentlich gut leben mit
dem. Ganz entschieden ist es noch nicht. Das Parlament wird das noch befinden, ob das dann gleich noch ein Ständemehr soll geben.
Vielleicht dort noch mal ganz kurz. Das wird sehr interessant sein. Eben, es ist nicht der Bundesrat, der das entscheidet, das Parlament. Jetzt haben wir dort ein Zweikammersystem. Und meine Prognose wird sein, der Nationalrat wird gegen die Ständemehr sein und der Ständerat dafür.
Oder? Und dann gibt es Einigungskonferenzen, wo der Ständerat mächtiger
ist. Das ist dann die Frage. In dieser, normalerweise setzt sich dann der Ständerat durch. Aber jetzt bei dieser Frage, wo halt die Stände selber auch ein bisschen gespalten sind, bin ich mir nicht sicher. Aber das ist etwas, wo ein sehr knapper Entscheid wird. Juristisch ist es ja klar. Oder? Da gibt es das Gutachten, Bundesamt für Justiz, das klar sagt, Bilaterale 1, Bilaterale 2 haben die Ständemehr nicht gebraucht. Warum brauchen wir es jetzt bei der Bilaterale
2? Also du sagst, das Ständemehr wird wahrscheinlich kommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, ich sage, es wird ein ganz knapper Entscheid zwischen den beiden Kammern. Und dann kommt es ein bisschen darauf an, wer sich durchsetzt. Normalerweise setzt sich der Ständerat eher durch, aber weil die Stände eben auch ein bisschen gespalten sind, bin ich jetzt bei dieser Frage nicht ganz sicher.
Ich will zum Schluss kommen, wir sind schon am Überziehen. Es ist alles sehr spannend, vielleicht noch schnell zum Kanton Bern. Dort haben wir jetzt gerade so einen Pulsmesser, wie es weitergeht, dann auch national im nächsten Frühling, im März, wählt der Kanton Bern Regierung direkt und das Parlament. Die Ausgangslage ist spannend, weil die SVP ja da einen Machtanspruch hat. Es würde wahrscheinlich jetzt zwar kritisiert werden von der SVP, ob es wirklich ein Machtanspruch ist, es sei logisch, mit 3, die sie wollen, überkommen wollen. Wie betont ihr die Ausgangslage anschauen? Was passiert da nächsten März?
Das ist tatsächlich eine sehr spannende Ausgangslage. Und wenn wir das ein bisschen in der Geschichte der Berner Wahl anschauen, dann sehen wir jedes Mal, wie die SVP versucht hat, den Machtanspruch durchzudrücken. Also mit eigentlich mehr Kandidaten oder Kandidierenden kommt, als sie tatsächlich Anspruch hätten von den Wähleranteilen her, dann sehen wir, dass sie dann relativ klar gescheitert sind. Das ist 1986 und das war 2006. Oder? Da sind sie mit mehr Kandidierenden gekommen. Und das hat vor allem zu etwas geführt, nämlich zur Gegenmobilisierung auf der rot-grünen Seite. Und der Kombination mit zweiten Wahlgängen kann es dazu führen, dass wir eben in einem durchaus strammbürgerlichen Kanton wie Bern auf das Mal eine rot-grüne Mehrheit in der Regierung haben.
Weil auch starke rot-grüne Agglomerationen und Städte haben immer mehr, oder?
Ja, aber es braucht dann meistens doch noch einen zweiten Wahlgang, wo dann zum Teil ein Teil der Bürgerlichen ihre Sitz schon gesichert haben. Und dann geht die bürgerliche Seite im zweiten Wahlgang nicht mehr so stark an Turnen. Und Rot-Grün schmeckt so ihre Chancen und tut sehr stark mobilisieren. Und dann ist es möglich, dass eben auch in dieser Konstellation eine rot-grüne Mehrheit in der Regierung möglich ist.
Das ist spannend. Siehst du das so?
Ich würde mit dem anschließen. Ja, vielleicht kann man noch dazu sagen, dass das, was seit langem bekannt ist, die SVP hat sehr einen schweren Stang bei Personenwahlen. Das gleiche Phänomen sehen wir auch beim Ständerat, wo schon mehrmals ein Zitat Sturm auf die Stöckli ist, ausgerufen wurde, wo man aber immer noch nicht sieht, dass eigentlich die SVP gemessen ihrem Wählerinnenanteil bei Nationalratswahlen einen schweren Stang hat. Weil es eben genau, wenn es dann auf die sozusagen Schulterschluss oder Nicht-Schulterschluss Alleingangfrage ankommt, dann auch zu viele Stimmen können versplittert werden, aus ihnen letztendlich nicht gelingt.
Gut. Ich denke, wir haben die Demokratie gerettet heute Abend hier. Wie seht ihr das? Kommt das gut? Künftig?
Also, jetzt für die Schweizer Demokratie bin ich an und für sich durchaus positiv eingestellt. Oder? Weil ich genau sehe, dass wir hier doch eine grundlegend andere Konstellation haben als in den USA. Das heisst aber nicht, dass bestimmte, ich sage jetzt mal, gefährliche Entwicklungen bei uns auch zu beobachten sind. Oder wenn wir zum Beispiel sehen, wie wenig, ist jetzt gerade die neue Volksstudie rausgekommen, wie wenig Leute eigentlich noch wirklich journalistische News konsumieren. Oder? Das ist schon etwas, wo man sich muss fragen, was das für Auswirkungen schlussendlich für die Informiertheit der Bürger gerade in ihrer direkten Demokratie hat. Oder die ganze Frage der Politisierung der Richterwahlen, wo wir auch einen zunehmenden Trend haben, dass Richter und Richterinnen immer stärker unter politischen Druck gesetzt werden, wenn sie gewählt werden, beziehungsweise insbesondere, wenn sie wieder gewählt werden. Das ist ein Phänomen, das man fast in keinem anderen europäischen Land hat, dass Richterinnen und Richter sich der Wiederwahl stellen müssen. Bei uns in der Schweiz ist es so. Und das ist natürlich eigentlich demokratietheoretisch problematisch.
Wie siehst du das? Du bist vor allem auch in den sozialen Medien sehr aktiv. Rettet uns die sozialen Medien, um mehr Demokratie herzubringen, oder das Gegenteil?
Ja, ich würde vielleicht nochmal so ein fundamentales Paradox erinnern, wo eigentlich eine Demokratie eigen ist. Also Demokratie baut ja auf Wettbewerb, Wahlen, hat das ein Wettstreit um das beste Argument, um einen besten Kandidat, beste Kandidatin stattfindet. Aber das Paradox ist, was machen wir, wenn die gewählte Person Demokratie selber abschaffen will? Das ist eigentlich ein Paradox, das Demokratie nicht lösen kann. Und ich glaube, das ist wirklich etwas, was uns, wenn wir jetzt auf Polen zum Beispiel schauen, es gibt ja auch die ermutigende Studie, die wir mal haben, zitiert in einer Kolumne, die zeigt, eigentlich in 3 von 4 Fällen kann sozusagen ein Schlittern in die Autokratie auch wieder rückgängig machen. Es gibt so eine Art demokratische Kehrtwende. Das ist sicher auch etwas, was uns darf Mut machen, aber es braucht viel. Eben, wenn wir auf Polen schauen, wenn wir auch in die USA schauen, weil dort, wo rechtsautoritäre Kräfte in der Regierung waren, zum Teil schon so viel passiert ist, wenn wir auch an die politische Besetzung der Gerichte zum Beispiel denken, das sogenannte Curd Packing, die Frage, wie schnell oder dürfen wir wiederum fight fire with fire, dürfen wir aus einer liberal-demokratischen Perspektive, wenn dann wieder quasi eine demokratische Mehrheit gewählt werden sollte, die gleichen Mittel brauchen, um das rückgängig zu machen. Das ist so, denke ich, eine sehr ungelöste Frage. Und die andere, etwas anderes, wo man sich auch immer vergegenwärtigen muss, der Rückgang von Demokratie ist ansteckend. Wir sehen, wenn Länder mit grosser demokratischer Ausstrahlung, insbesondere die USA, die sich natürlich als älteste Demokratie immer auch als Leuchtturm verstanden hat, das ermutigt auch autoritäre Kräfte anderswo. Warum? Es zeigt natürlich, wenn sozusagen die ehemalige Musterschülerin die Entwicklungen durchmacht, legitimiert das auch die Akteure anderswo, dem nachzuziehen und sagen, ja, wenn sie das sogar in der amerikanischen Demokratie machen, was sollte bei uns schlecht sein, wenn wir das an einem anderen Ort machen? Ich glaube, die Ansteckungseffekte müssen uns auch bewusst sein. Und uns muss aber auch bewusst sein, das, was wirklich hilft, ist gesellschaftliche Mobilisierung. Das sehen wir auch in Amerika, das sehen wir, haben wir in Griechenland gesehen, wo zum Teil allein durch vielleicht auch nur kleine lokale Proteste, rechtsextreme Parteien, bis zu einem Fünftel können gedrückt werden in ihrem Wähleranteil. Es gibt Hebel, die wir haben als Bürgerinnen und Bürger. Und ich denke, das muss uns auch immer eine gewisse Verpflichtung sein. Also das aktuelle Buchprojekt zum Beispiel von uns beiden, wo wir über eine Demokratiereform für die Schweiz nachdenken, so sehen wir auch unsere Rolle. Selbst in einem nicht gefährdeten oder nicht unmittelbar gefährdeten Land wie der Schweiz gibt es immer Potenzial, die Demokratie auch weiterzuentwickeln, sie zu leben, weil von dem lebt sie letztendlich auch.
Dann sind wir doch froh, sind wir hier in der Schweiz vorläufig noch. Das war es heute Abend. Es war spannend. Rahel Freiburghaus, Adrian Vater, vielen Dank, sind ihr hierher gekommen. Wir haben ein bisschen überzogen. Schön, haben Sie mögen aushalten. Vielen Dank. Merci.